Erotic Morning Lounge. Erotisches für die Ohren. Erotic Morning Lounge. Erotisches für die Ohren. Zwischen unkeuschen Lüsten und heillosen Begierden. Ich begrüße euch zum sinnlichen Wochenend-Chill-Out am Freitagmorgen. Heute lese ich aus einem Novellenzyklus im Stil des Decameron des Boccaccio. Die Heldinnen dieser 49 Geschichten sind gewitzte Ehefrauen oder solche, die es werden wollen, und die Tölpel ihre gehörnten Ehemänner. Pietro Fortini. Die 8 Tage der Liebe. Novelle 23. Eine ferraresische Edeldame, die an einen reichen Mann ihres Standes verheiratet, aber mit ihrem Los nicht zufrieden war, verliebte sich in einen Knecht und machte ihn ihrer Liebe dienstbar. Sie verschmähte viele Jünglinge, die sie liebten, und ergötzte sich an dem schmierigen Knecht. Es sind noch nicht viele Jahre verflossen, da lebte in Ferrara ein schönes Mädchen aus edlem Blut und von großem Reichtum, kürzlich erst mit einem Jüngling, ebenfalls aus Ferrara verlobt, der an Herkunft ihr ebenbürtig und ebenso an Vermögen ihr gleich war, auch an Alter, nur ein Unterschied bestand zwischen ihnen. Er war der hässlichste und ungeschlachteste Mann von Ferrara, und den körperlichen Mängeln entsprachen die seelischen, denn in ihm war nichts von Adel, und er ähnelte eher einem Monstrum als etwas anderem. Und wenn die junge Braut ausging, sagten die Jünglinge im Vorübergehen, wie sie ja heute alle ihre Bemerkungen zu machen pflegen, wenn eine Neuverlobte auf der Straße geht oder wenn sie ein außergewöhnlich schönes Mädchen sehen:
»Wie kann es der Himmel dulden, dass ein so schönes, zartes Mädchen immer mit einem so hässlichen Ungetüm zusammenbleiben muss, wenn sie doch wenigstens bei ihrer Schönheit einen hübschen Jüngling zum Mann hätte?«
Etwas anderes hörte das arme Mädchen auf der Straße nicht, und diese Worte bewirkten, dass sie großen Schmerz über ihren schlechten, hässlichen Mann empfand. Manchmal fand sie allerdings Trost in der Eitelkeit auf ihre Schönheit, und so milderte sie ihren Kummer durch die Freude darüber und war nach Möglichkeit zufrieden. Aber schwer schien es ihr doch, und um sich zu zerstreuen, begann sie mehr und mehr mit anderen jungen Mädchen zu verkehren, die ebenfalls verlobt waren. Aber je öfter sie sich mit ihnen zusammenfand, desto deutlicher erkannte sie ihr Unglück, und sie ging nie aus, ohne da oder dort ein Wort zu hören, das ihr wie ein spitzes Messer ans Herz fuhr, und so kam Schmerz zu Schmerz. Viele Jünglinge, teils aus Ferrara, teils von auswärts, begannen, da sie sie so übel verlobt sahen, durch ihre Schönheit hingerissen, sie zu umwerben. Und es gab ihrer genug, die sie liebten und auf sie hofften, weil sie sie so unglücklich mit einem verworfenen, hässlichen Menschen verheiratet sahen, und darum dachten sie alle, ans Ziel ihrer Wünsche zu kommen. Gar bald verliebte sich auch der Herzog in sie, ließ ihr seine Liebe kundtun und bestürmte sie mit großen Geschenken. Er glaubte, sie durch Geld, ebenso wie durch seine Schönheit und seinen Adel gewinnen zu können. Aber ihr wisst ja, wir Frauen pflegen stets, das Schlechtere zu nehmen, und so tat diese Närrin auch. Die Türin wollte nach Weiberart bald den, bald jenen zum Besten haben, zog sie erst an sich, tat dann aber sehr ehrbar und scheuchte sie dadurch alle von sich. Die armen verliebten Jünglinge aber, in das feste Netz verstrickt, verzweifelten darum doch nicht, sondern hofften, das törichte Verliebte nach langem Seufzen doch auf einige Liebesfreude, fuhren fort, ihr mit Treue zu dienen und warteten auf den erhofften Lohn ihrer Dienstbarkeit. Das einfältige, närrische Mädchen hielt mit 1000 Possen die Verliebten zum Besten, schien sie bald zu lieben, bald zu fliehen, gab ihnen durch einen falschen Blick Hoffnung, zeigte sich mit ihrem Liebeswerben zufrieden, hieß sie mit erheucheltem Seufzer willkommen um sie das nächste Mal zu ihrem großen Schmerz zu fliehen, sich unwillig und stolz zu zeigen und ihre grausame Freude daran zu haben, wenn sie einen leidenschaftlich Verliebten sah. Schließlich ließ sie zu ihrem größten Schmerz alle links liegen und verliebte sich zu ihrem Unheil in einen Knecht des Hauses, und die Närrin begann oftmals mit ihm leichtfertig zu scherzen und ihn zu bedrängen, um ihn zu bestimmen, sich ihr zu nähern. Der einfältige Knecht, dessen Gedanken auf etwas anderes gingen, dachte gar nicht an sie und ward ihre Liebe nicht gewahr, ging vielmehr ruhig seinen Verrichtungen nach. Als das zügellose Mädchen sah, daß der Pinsel ihre Liebe nicht inne wurde, ward es darob sehr bekümmert und faßte einen neuen närrischen Plan, um zu sehen, ob der Knecht denn gar keinen Verstand hätte. Sie rief ihn zu sich und fragte ihn: »Sag mir doch, Girolimo, bist du denn gar nicht verliebt?« Als der plumpe Knecht, der Sohn eines einfältigen, unwissenden Bauern und ohne jede Höflichkeit sich so fragen hörte, erklärte er: »Ja, Madonna, ich bin verliebt.« Kaum hatte er das gesagt, so fragte sie weiter: »Wer ist deine Geliebte?« Und mit tausend sanften Worten, untermischt mit Seufzern, drang sie in ihn, um zu erfahren, wer seine Geliebte wäre. Auch jetzt noch, als der Knecht sie so eifrig fragen hörte, ward er ihres zügellosen Gelüsts nicht gewahr, sondern erwiderte:
»Meine geliebte Madonna ist die schöne, anmutige Magd eines ferraresischen Edelmanns.«
Und er beschrieb sie so, dass sie sie erkennen konnte. Das Mädchen passte dem Stand nach sehr gut für ihn, was die Dame mit großer Bekümmernis erfüllte, und sie sagte: »Ich will dir, Girolimo, eine schönere und anmutigere Frau geben als diese und eine, die dir noch besser gesinnt ist, und du mußt mir versprechen, sie zu nehmen.« Girolimo fürchtete sich zu verschlechtern und erklärte:
»Ich bin's zufrieden, doch nur, wenn ich einen guten Tausch mache, sonst nicht.«
»Wenn du dich nicht hundertmal verbesserst, sollst du es nicht tun«, entgegnete sie. »Nun gib acht, ob du dich genügend verbesserst. Erstens ist die, die du liebst, eine Magd, diejenige aber, die dich liebt, eine Herrin.« Worauf er versetzte:
»Nein, nein, das ist nichts für mich. Die Herrinnen wollen andere Liebhaber als mich. Sie würden sich schon hüten, Diener aus anderen Häusern zu lieben.«
»Aber sollten sie«, fragte sie, »dann ihre eigenen Knechte darum verschmähen, weil sie in ihren Diensten stehen?« Und mit den süßesten Tönen und heißesten Seufzern, die die härteste Brust gerührt haben würden, offenbarte sie sich ihm und gab sich deutlich als die zu erkennen, die ihn liebte. So umwarb die beklagenswerte junge Braut den einfältigen Bauern leidenschaftlich, und die Törin konnte es vor Verlangen kaum mehr aushalten und begann immer deutlicher zu reden, bis sie sich ihm ganz offenbart hatte. Da ward der Bauer erst inne, daß sie diejenige war, die sie ihm so gerühmt und gepriesen hatte, und erkannte, was sie wollte. Da er aber ob dieses absonderlichen, unkeuschen Gelüsts, den Stock zu schmecken oder wohl gar, wie es einem Spanier vor wenigen Tagen erst gegangen war, das Leben zu verlieren fürchtete, ließ er sie stehen, wie es die Schamlose verdiente, und machte sich mit den Worten davon:
»Das würde sich wahrlich lohnen, so schöne Jünglinge um meinetwillen zu verlassen, und nicht nur diese Jünglinge, sogar einen Herzog von Ferrara um einen Stallknecht, und ich soll das lassen, was mir sicher ist, um das zu nehmen, wovon ich gewiß weiß, da es nicht für mich gewachsen ist. Auf einen Schlag würde ich die Geliebte los sein und aus eurem Hause fliegen.«
Damit verließ er sie, die voller Wut und Galle war, ging an seine Arbeit und überließ sie, wie sie es verdiente, ihrer verzehrenden Brunst. Das arme Mädchen war von tiefstem Schmerz erfüllt und dachte an nichts anderes als an ihren geliebten, schmutzigen Knecht und fand keine Ruhe vor ihren heißen Liebesflammen. In diesem Zustand vergingen ihr, ich weiß nicht wie viele Monate, und in dieser Zeit gab die Zügellose weder dem künftigen Mann noch einem ihrer Verehrer einen freundlichen Blick. Nur dem schmutzigen, plumpen, bäuerischen, hässlichen Knecht. Eines Tags, als sie sich auf dem Hausboden befand, ließ sie sich von einem weiblichen Gelüst verführen. Denn zufällig kam der Knecht, der nicht wußte, daß sie hier war und irgend etwas holen wollte, auch hinauf. Als die junge Braut ihren Geliebten so hoch oben im Haus erblickte und niemand anders in der Nähe sah, meinte sie, an einem hinreichend verborgenen Ort zu sein, lief ohne Scham und Scheu auf ihn zu, umarmte ihn und begrüßte ihn mit feurigen Küssen. Girolimo, beinahe ein Johannes, erschrak über die Umarmung und aus Angst, bei dieser Unkeuschheit betroffen zu werden, versuchte er mehrere Male zu fliehen und tat so, als wolle er schreien, damit sie ihn losließe. Als das beherzte Mädchen die Dummheit des Knechts sah, legte sie ihm die eine Hand auf den Mund und hielt ihn mit der anderen fest. Der Knecht, der ihrer Liebe nicht sicher war, fürchtete, dass sie es nur täte, um ihn auf die Probe zu stellen, kämpfte eine gute Weile mit ihr, der Tropf, und wandte seine ganze Bauernkraft an. Er entrang sich auch ihren Händen, floh durch das Zimmer und wollte den Weg zu den Treppen nehmen, aber das ging nicht so geschwind, dass das junge Mädchen ihn nicht doch noch packte, mit der Kraft der Liebe auf die Erde warf, ihn mit aller Macht festhielt, ihn zärtlich küßte, ihm die süßesten Worte gab und ihm schmeichelte, wie nur eine Frau ihrem Geliebten schmeicheln kann. Sie bat ihn, sie mit dem zufrieden zu stellen, wonach sie sich sehne, versprach ihm Geldeswert und Geld, und alles, was sie besaß, wollte ihm gehören, wenn er sie nur zufrieden stellte und in ihr zügelloses, unkeusches Gelüst willigte. Als das Mädchen sah, dass ihr weder Versprechungen noch Bitten nützten, begann sie mit Drohungen. Aber auch diese fruchteten nicht, im Gegenteil, sie machten ihn nur noch verstockter. Der Narr wollte aus Angst nicht einwilligen, wenngleich er auch schon mehr Lust hatte als sie. Von ihrem Verlangen ganz besessen, verzehrte sich das Mädchen, das schon fast vor Liebesleid, innerer Glut und Verlangen verging, vor Leidenschaft. Sie wollte sich nicht vergebens so abgemüht haben, löste ihm mit großer Gewandtheit die nur von einem Gurt gehaltenen Hosen, streifte sie nieder, zog ihm das Hemd hoch, und da lag der Tropf nun und konnte nicht mehr entwischen. Sie fand ein stattliches Gemächt von recht annehmbarer Form in voller Bereitschaft vor, wohl geeignet, ihr Verlangen zu befriedigen, und ohne noch ein Wort zu verlieren, machte sie sich selbst ans Werk und brachte zur Ausführung, was sie begehrte. Als der schmutzige Knecht sie ernst machen sah und ihm das Spiel wie ihr behagte, ließ er sie machen und gab sich seinerseits alle Mühe, auf seine Rechnung zu kommen. Nachdem sie das Spiel beendet hatten, das ihnen beiden gut gefiel, begannen sie es nach kurzer Zeit abermals. Als der Tropf dies leckere Fleisch gekostet hatte, begann er großes Gefallen daran zu finden, er versuchte nicht mehr zu fliehen und blieb ganz zufrieden in den Armen der schönen Herrin, und mit großer Lust turnierten sie an jenem Tag auf dem Hausboden dreimal. Das törichte Mädchen fragte nicht danach, ob sie von irgendeiner Seite gesehen werden könne, und noch weniger hatte sie bemerkt, dass einige Leute sie beobachteten. Auf diese Weise ließ sie alle Liebhaber fahren und gab sich nur dem Genuss mit dem schmutzigen Knecht hin. Nachdem sie Zeit und Ort verabredet, um sich weiter zu solchem Spiel einzufinden, verging kein Tag, an dem sich die Liebenden nicht wenigstens eine Stunde oder zwei zusammenfanden und so die süßesten Liebesfrüchte kosteten. Und nie ahnte die schöne Frau, dass sie gesehen worden sei und dass man davon wüsste. Da ihr Haus dem Palast des Herzogs sehr nahe lag, ward sie zufällig, als sie unter dem Dach mit dem Knecht sich zu belustigen begann, von zwei Reitknechten des Herzogs bei ihrem unkeuschen Gebaren beobachtet. Und kaum zwei Stunden danach wußte es der Herzog samt dem ganzen Hof, und am folgenden Tag war ganz Ferrara voll davon. Als das die Jünglinge hörten, die sie umwarben, wandelte sich ihre Liebe in den größten Hass, und da war nicht einer mehr, der sie anschauen wollte, wenn er an ihren Adel und ihre Schönheit dachte und sich dann vorstellte, dass sie sich einem so niedrigen, schmutzigen Liebhaber unterworfen hatte. Und so ergötzte sich die Braut, ich weiß nicht wie viel Monate, mit ihrem schmierigen Liebhaber, ohne dass ihr Verlobter etwas davon merkte, ohne jede Rücksicht. Und während sie diesem Liebeshandel nachging, hielt ihr Ungeheuer von Bräutigam sie für eine Jungfrau und führte sie als solche heim. Und obwohl in ganz Ferrara davon gesprochen ward, glaubte es doch niemand, der es nicht gesehen. Und da die Ehemänner derlei stets zuletzt zu erfahren pflegen, erfuhr er es nie. Und so lebten sie und ihr Scheusal von Mann in geringem Einvernehmen zusammen. Sie meinte unglücklicher als jedes andere Mädchen in Ferrara verheiratet zu sein, und so führte die Unselige ohne Scham ein unkeusches Leben. Und bis auf den heutigen Tag wird von dieser zuchtlosen Liebe in Ferrara gesprochen und, wie man sich denken kann, mit dem schärfsten Tadel. Nachdem Madonna Corinzia ihre Novelle beendet hatte, schwieg sie und lauschte dem Lob, das ihre Genossinnen ihr, dem schönen verliebten Mädchen, spendeten. Und nachdem sie sich des Längeren über die Liebe eines so schönen Mädchens zu einem so niedrigen Menschen unterhalten hatten, kamen sie zu dem Schluss, dass die Schönheit des Körpers nicht genügt, um schön zu heißen. Ja, dass vielmehr nur diejenige schön ist, die eine schöne Seele hat, zumal wenn sich die Schönheit des Körpers noch dazu gesellt. Als sie sich dann genug über das unkeusche Mädchen ausgelassen hatten, lachten sie noch herzlich über die Dummheit des einfältigen Knechts. Als Signorina Adriana dann sah, dass alles schwieg, befahl sie der züchtigen Aurelia, ihre Novelle zum Besten zu geben. Kaum hatte die Herrin ihr die Bürde des Erzählens aufgeladen, als sie mit freundlichem Lächeln begann. »Liebenswürdige Damen und ihr witzige Jünglinge, nachdem unsere Madonna Corinzia uns durch ihre Novelle geleitet hat, wie schwach es mit unserer Klugheit bestellt ist und wie schlecht wir uns zu beherrschen verstehen, will ich euch jetzt zeigen, dass es nicht die Frauen allein sind, die die schlechteste Wahl treffen, sondern dass es auch unter den Männern solche gibt, die in derartige Fehler verfallen.« Und nicht immer wählt man das Schlimmste als das Schlimmste, sondern weil es einem das weniger Schlimme scheint. Novelle 31. Ein Jüngling erfreut sich der Gunst seiner Base. Sie verliebt sich in einen andern, den sie sich von ihrem Vetter zuführen lässt, worauf sie die Früchte ihrer Liebe genießen. Im letzten Jahr ging in Siena ein junger Handwerker, der unweit der Stadt ein kleines Besitztum hatte, Ende Juli zur Getreideernte hinaus und blieb dort mit seiner ganzen Familie, ich weiß nicht, wie viele Tage. Und obwohl er nur gerade ein auskömmliches Leben hatte, so war er doch mit Schwestern und Brüdern überreich gesegnet. Da nun alle Bürger auf dem Land waren, schloss man in der Stadt nicht viele Geschäfte ab. Auch hatten die Kaufleute mit den ungünstigen Zeiten sehr zu kämpfen und das Geld war damals sehr rar. Auf dem Land aber konnte er mit der Mutter und allen Schwestern mit weniger Kosten leben, und sie lebten hier fröhlich und heiter. Um sich große Kosten zu ersparen, warteten sie auch die Weinlese ab, und an jedem Festtag fanden sich alle Verwandten zusammen, und im Hause ging es so fröhlich zu, als ob andauernd Hochzeit gefeiert würde. Eines Tages kam mit anderen Verwandten eine Tante des jungen Mannes, leibliche Schwester seiner Mutter, mit zwei Söhnen und einer Tochter zum Besuch, und da die Mädchen sich vielleicht einen Monat nicht gesehen hatten, hielten sie sie nach Mädchenart 3 oder 4 Tage zurück. Als sie dann wieder abreisen wollten, setzten es die Mädchen, dass sie am liebsten in Gesellschaft und besonders dort, wo man tanzt und singt und Fest auf Fest feiert, bei den Brüdern und der Mutter durch, dass die Base bei ihnen blieb, während die Mutter und die Brüder nach Siena heimkehrten. Der Jüngling war jeden Wochentag, um nicht ganz müßig zu gehen, und aus Sparsamkeit, um die Kosten zu mindern, Hasen jagen und Vogelnetze aufstellen gegangen. Als daher die Zeit gekommen war, den Busch herzurichten, traf er seine Maßnahmen und stellte einen schönen Lockbusch her. Dieser war so groß, dass mehr als eine Leimrutenhaut für die Ruten benötigt ward, und außer Drosseln, Wachteln und Krammetsvögeln eine Menge verschiedener Vögel damit gefangen wurden. Und so lebten sie vergnügt und heiter, jeden Abend sich bei Spielen, Tänzen und Gesängen zusammenfindend. Nun verliebte sich der Jüngling in unkeuscher und schmutziger Begierde in die Base so sehr, dass er fast nicht mehr leben konnte und über seiner Liebe kaum Ruhe fand und hob an, mit ihr vertraut zu scherzen, wie es Braut und Bräutigam zu tun pflegen. Das Mädchen, wenig gewitzt, dachte an nichts Arges, wenn es nicht etwa heuchelte, scherzte und hatte seinen Spaß mit dem Vetter, kümmerte sich um keinen andern und gab ihm viel Hoffnung, sie zu gewinnen. Der Jüngling konnte seine Liebesglut nicht mehr verbergen, und als er eines Tages allein mit dem Mädchen im Hause war und die Gelegenheit, ihm seine Liebe zu offenbaren, gekommen glaubte, rief er, von zuchtloser Begierde erfasst, das Mädchen in die Kammer. Sie sei es, dass sie, wie gesagt, an nichts dachte, sei es, dass sie keinen Grund zum Argwohn hatte, da sie sich auch sonst ohne das Geringste vorgekommen wäre, bei ihm befunden, ging ganz sorglos zu ihm und fragte nach seinem Begehren. Ohne ein Wort zu sagen, umarmte er sie innig und küßte sie bald auf den Mund, bald auf die weißen und rosigen Backen, bald auf die runden Brüste und griff ihr mit den Händen unter den Rock, der Unanständige, und genauso machte es der Schelm, wie es die Jünglinge heute zu tun pflegen, so daß man auf niemand mehr Vertrauen haben kann, nicht auf die leiblichen Brüder, geschweige denn auf die Vettern. Denn, soweit ich sehe, wird ein Jüngling, wenn er sich nicht in eine Verwandte verliebt hat, heute für einfältig und dumm gehalten. Als das Mädchen sich so angegriffen sah, bekam es große Angst und fürchtete, man könnte davon erfahren. Es wußte nicht, was tun, wollte schreien, dachte aber dann, durch das Schreien würde es noch schlimmer, und zitternd mit vom Weinen bewegter Stimme sagte es: »Lass mich! Was willst du machen, du Toller? Das ist ja ein feines Benehmen, das du zeigst, dass du solche Dinge mit einer Base treibst, die noch nicht verheiratet ist. Lass mich! Oder ich sage es der Tante, so wie sie heimkommt.« Die Närrin wollte sich ihm mit Gewalt entwinden und fliehen, er aber hielt sie fest und ließ sie nicht fort und bat mit vielen Worten: »Höre, Base, seit du hier bist, habe ich mich so in dich verliebt, dass ich kaum noch vor Liebe zu dir leben kann, und darum bitte ich dich, in meine Wünsche zu willigen. Tust du es nicht, so erkläre ich fest und feierlich, ich gebe mir vor deinen Augen den Tod.« Und so schwatzte er, nach verliebter Leute Art, tausend Dummheiten vom Töten und Ähnlichem, und dabei wissen diese Menschen gar nicht, was sie daherschwatzen. Wir armen Närrinnen aber glauben es, wenn die Liebenden solches Zeug vorbringen. Der Jüngling hielt sie eng umschlungen, so daß Gesicht an Gesicht lag und die Tränen des Mädchens an beiden herabrannen. Die Närrin jammerte über das, worüber sie hätte froh sein müssen, aber nach unserem Brauch, da sie weder von Stein noch von festem, hartem Diamant war, wurde sie dann doch von Mitleid mit dem Jüngling erfüllt, glaubte seinen Worten und ließ sich durch seine falschen Schmeicheleien gewinnen. Und damit er sich nicht den Tod gebe, faßte sie bald ihren Entschluß und begann mit Worten, wie wir sie oft zu machen pflegen: »Was wird aber die Tante sagen, wenn sie davon erführe? Sie würde mich töten und es der Mutter sagen.« Als der Jüngling sie so sprechen hörte, ward er ganz sicher, denn er wußte, daß keine Gefahr mehr ist, wenn eine Frau erst unschlüssig ist. Darum entgegnete er schnell: »Schweig doch, Närrchen, wer sollte es ihr denn sagen, wenn du es nicht selbst tust? Sag mir doch, wer will es uns beweisen, daß wir es gemacht haben? Weißt du nicht, daß man einer Frau niemals so etwas beweisen kann, wenn die Röcke wieder heruntergelassen sind?« Das Mädchen entgegnete mit einem kleinen Seufzer, wie ich mir denke: »Gott bewahre mich davor, so etwas zu sagen. Wenn ich es täte, würde ich es nicht einmal dem Beichtiger sagen, geschweige denn meiner Mutter. Aber sag mir, wenn man es erfährt, werden wir denn nicht verbannt, da wir doch Geschwisterkinder sind?« Da versetzte er: »Aber wer soll es denn erfahren, wenn du es nicht sagst? Und wie viele, glaubst du wohl, gibt es hier im Land, die das Gleiche tun, und nicht nur mit ihren Basen, sondern mit ihren Schwestern, Schwägerinnen und den anderen Verwandten? Ich will dir nur sagen, wenn manche es nicht tun, haben sie nur keine Gelegenheit dazu, denn die, die weitläufig miteinander verwandt sind, werden mehr bewacht als die eng miteinander Verwandten. Außerdem kann ich dir sagen, dass es Söhne gegeben hat, die mit ihren Müttern zu schaffen gehabt haben, wegen der besonderen Gunst der Gelegenheit. Und man hat niemals davon erfahren, da man bei so nahen Verwandten doch nicht an dergleichen denkt, und unter dem Schutz der Verwandtschaft machen sie sich Vergnügen und gute Tage.« So führte er für sein Vorhaben tausend Gründe an, und nach vielen Worten bat er sie schmeichelnd, ihm nicht zu widerstreben. »Endige nun, geliebte Seele, dein bitteres Klagen und fürchte nichts. In kurzem wird eitel Lust und Wonne sein.« Das arme Mädchen wußte nicht mehr, was sagen. »Oh, ich Arme, wo bin ich heute hingekommen? Was für eine Sünde will ich heute begehen? Oh, ich will nicht, ich darf das doch mit dem Vetter nicht tun. Wenn es ein anderer wäre, sollte es mich nicht kümmern.« »Sag mir, Base«, erwiderte darauf der Jüngling,
Ist es nicht besser, dass ich es tue als ein anderer? So kommt doch die Schande nicht aus dem Haus.«
»Das ist wohl wahr«, antwortete sie. »Aber wenn man es erfährt, wird man schön über dich herfallen. Schande über dich, du Verworfener, der du die anderen schelten solltest, es aber schlimmer machst als irgendeiner.«
»Nun, genug davon. Lass mich nicht länger bitten«, sagte er,
und das Mädchen von seinen Schmeicheleien besiegt und von kindlichem Gelüst getrieben, konnte es ihm nicht länger abschlagen und sagte, über und über rot, »Gut, du Narr, stille deine Lust, aber wir wollen schnell machen, damit uns die Tante nicht dabei überrascht. Oh, ich möchte nicht ertappt werden, dazu ist mir das Leben viel zu lieb, wir würden ja mit Schmach bedeckt und verbrannt.«
Der Jüngling beruhigte sie wiederum. »Du bist eine Närrin, dass du so sprichst, denn ich bin mir sicher, du wirst es bereuen, es nicht schon vorher gemacht zu haben. Das und nichts anderes wird dich schmerzen, so geht es euch Frauen allen.«
»Als ob er unseren Sinn gekannt hätte, der Schelm, oder als ob wir alle gleich wären.« Mit diesen Worten bemächtigte er sich ihrer, streckte sie mit Aufbietung aller Kraft auf einem Bett aus, und hier befriedigte der Unkeusche, ohne weiter Widerstand zu finden, seine Lust. Und in gegenseitigem Einverständnis turnierten die beiden Liebenden an jenem Tag unter den süßesten Spielen, die ihr Liebende dabei gespielt, dreimal. Denn nicht weniger als dem Jüngling gefiel das Spiel auch dem Mädchen, nachdem es dasselbe erst gekostet hatte. Darauf setzten die beiden Liebenden, ohne viel Worte zu machen, mit großer Wonne ihren Liebeshandel fort. Von Tag zu Tag wuchs ihre Neigung zueinander, und bei jeder günstigen Gelegenheit kamen sie zu ihren Liebeskämpfen zusammen. Das Spiel begann allmählich dem Mädchen so zu gefallen, dass es nicht mehr die Aufforderung des Vetters zur Schlacht abwartete, sondern selbst mit ihm ans Werk ging. So vergingen den beiden Liebenden viele Tage. Da kam zufällig ein junger Edelmann aus der Nachbarschaft, der die festlichen Zusammenkünfte und Gesellschaften im Hause des Krämers sah, und jung war er, Geschmack daran fand, fast täglich ins Haus, um die Mädchen zu sehen. Und so oft kam er dorthin, dass er sich in eins der Mädchen, das von preiswerter Schönheit war, verliebte und aus Liebe zu ihm schloss es, wie man zu tun pflegt, enge Freundschaft mit dem Jüngling. Wie nun der Edelmann sich in eins der Mädchen verliebte, so verliebte sich eins der Mädchen in ihn. Die junge Base, die die süßen Früchte der Liebe mit dem Vetter zu kosten begonnen hatte, verliebte sich auch noch in den jungen Edelmann, der in der Nachbarschaft des Vetters wohnte, denn er gefiel ihr weit besser als dieser, da er schöner und liebenswürdiger war. Wie sie ihn so oft ins Haus kommen sah, ward sie so von Liebe erfüllt, zumal sie mit ihm sehr vertraut geworden war, dass sie kaum mehr vor Liebespein leben konnte, die Närrin, und nirgends Ruhe fand. Viele Tage verbrachte sie in diesem Kummer, und der Schmerz, ihn nicht zu besitzen, brachte sie so weit, dass sie nicht essen und keine Speise mehr zu sich nehmen konnte, außer den Tränen, die ihr aus den betrübten, kummervollen Augen herabrannen. Und mit ihnen nährte sie sich, und mit glühend heißen Seufzern trocknete sie die feuchte Flut, die ihr über die blühenden Wangen herabrann. Und sie wollte ihren Vetter nicht mehr sehen, der der Grund all ihrer Freuden und Schmerzen war, und unter bitteren Seufzern badete sie unaufhörlich das bereits bleich gewordene Gesicht mit den klaren Tränen, die aus ihren traurigen Augen flossen. Als der verliebte Vetter sein Leben so dahinschwinden sah und nicht wußte, welcher Kummer sie quälte, fragte er oftmals nach dem Grund ihres Schmerzes. Da das gute Mädchen sah, dass es nicht ans Ziel seiner Liebe kommen könne, ehe es nicht den Vetter gewonnen und ihn zum Botschafter gemacht hatte, Dinge, wie sie alle Tage gewisse liederliche alte Weiber auszurichten pflegen, verstand sie es auch wirklich, es dahin zu bringen, dass der Vetter sich dazu hergab, ihr als Bote zu dienen. Am folgenden Tag, nämlich als sie in den Armen des Vetters lag, stieß sie einen tiefen Seufzer aus und fiel in Ohnmacht. Als der Jüngling das sah, nestelte er ihr das Kleid an den Seiten auf und lief nach Essig und wohlriechendem Wasser, rieb ihr damit die Pulse und brachte sie so bald wieder zu sich. Die Brust von den scharfen, spitzen Pfeilen der Liebe getroffen, von Mitleid bewegt über ihre Ohnmacht, denn er hatte keinen andern Gott und kannte kein anderes Gut auf der Welt wie sie, und auf sie war all sein Wünschen und Hoffen gerichtet, nahm er sie wieder in die Arme und fragte sie unter vielen Schmeichelworten, was sie denn so plötzlich angekommen wäre. Ja, und wie in diesem Zyklus die heiteren, ergötzlichen Spiele, sagen wir mal der oberen 10.000, weitergehen, das könnt ihr nachlesen. Denn wir von der Erotic Morning Lounge klinken uns hier ganz sittsam aus.
Erotic Morning Lounge. Erotisches für die Ohren.